Ja, ihr Lieben, heute steige ich mal ein, vielleicht mit etwas philosophischen Fragen. Aber es gibt ja, wenn wir so unser Leben betrachten, so unser je eigenes Leben oder auch das Leben allgemein, im Grunde zwei Fragen, vor denen wir stehen. Ich weiß nicht, vielleicht ist der ein oder andere hier, der auch diese Fragen heute mitbringt. Aber die erste Frage wäre eigentlich, warum lebe ich? Ich glaube, vor diese Frage ist irgendwann jeder Mensch mal gestellt. Ja, warum lebe ich eigentlich? Eine zweite Frage schließt sich der an, und das wäre die Frage, wozu lebe ich? Ich denke, ihr spürt den Unterschied zwischen diesen beiden Fragen, warum und wozu. Das sind eigentlich zwei ganz unterschiedliche Richtungen. Die Frage, warum lebe ich? Ja gut, die können wir vielleicht relativ biologisch oder wissenschaftlich beantworten. Warum lebe ich? Ja, vielleicht, weil ich dem Kinderwunsch meiner Eltern entspreche oder entspringe. Also zumindest waren da mal zwei Menschen, die sich sehr lieb gehabt haben. So könnte man das biologisch erklären. Man könnte noch mit den Bienchen und Blümchen weitermachen. Das lasse ich jetzt mal. Aber so könnte man rein biologisch mal erklären, warum lebe ich eigentlich, so rein wissenschaftlich. So als Christ könnte ich dann vielleicht noch sagen, naja, ich lebe, weil ein Gott mich gewollt hat. So als gläubiger Mensch würde man das vermutlich so auch formulieren. Die Frage, wozu lebe ich, die hat einen etwas anderen Charakter, denn die ist eher, ich sag mal so, eher nach vorne gerichtet, auf den Sinn. Wenn wir fragen, warum, da fragen wir eigentlich nach hinten. Ne? Was ist die Ursache? Warum ist etwas so? Wenn ich frage, wozu, dann frage ich eher so nach der Zielrichtung. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, so manch einer hat mal versucht, auch so die Frage nach dem Leid so zu klären für sich. Ne? Dass man sagt, naja, wir dürfen nicht immer fragen, warum, fragt doch eher, wozu. Da ist natürlich ein bisschen was dran, aber das kann man auch nicht so leicht jemandem um die Ohren hauen. Ne, aber ich sage mal so, diese Frage, warum musste etwas geschehen, das ist so die Frage nach den Gründen, die so in der Vergangenheit liegen. Wenn ich frage, wozu, ja, dann frage ich eigentlich eher nach der Zukunft, wozu könnte es dienen. Aber auch dieses Wozu ist nicht immer so ganz einfach für uns herauszufinden. Also gerade bei den Themen, wo es um das Leid geht. Wenn ich frage zum Beispiel, naja, warum dieser Krieg in der Ukraine, dann könnte ich nach Gründen fragen. Und je nachdem, welche Fernsehsender ich anschaue, können diese Gründe vielleicht sogar unterschiedlich aussehen. Aber ich könnte dann im Grunde rausfinden, naja, könnte die Frage nach den Schuldigen stellen oder ich könnte sagen, ja, das sind Machtinteressen, das sind politische Dinge, also da gibt es schon Gründe, warum das so sein könnte. Aber wozu das Ganze? Also darauf habe ich zumindest keine Antwort jetzt bei dieser Frage. Und ich will jetzt auch keine schlauen Ratschläge geben in Bezug auf das Leid dieser Welt oder Ähnliches. Da haben sich andere schon die Zähne ausgebissen. Aber ich denke, auch wenn wir das Leben Jesu und insbesondere sein Sterben uns ansehen, da können wir eigentlich auch diese beiden Fragen stellen. Nämlich, warum musste Jesus sterben? Oder auf der anderen Seite vielleicht, wozu? Was ist der höhere Sinn des Ganzen? Wenn wir fragen, warum Jesus sterben müsste, da finden wir auch so ganz sachliche Gründe. Da könnte man sagen, naja, Jesus war ja ein Jude im Judentum und für die Juden war Jesus ein Gotteslästerer, weil er sich angemaßt hat, er kann Sünden vergeben, er hat am Sabbat, an den heiligen Feiertagen Dinge getan, die man eigentlich nicht tun sollte. Er hat nämlich Menschen geheilt. Und er hat sogar von sich gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Also er hat eigentlich gesagt, er ist Gott selbst. Also, und da steht natürlich im Alten Testament dann, steht drauf die Todesstrafe. Also wenn wir fragen, warum musste Jesus sterben? Ja, aus Sicht der Juden ein Gotteslästerer. Die Juden durften nun keine Urteile vollstrecken, das war ja römisch besetzt. Jetzt könnte man da auch hergehen und fragen, warum musste er denn für die Römer sterben? Und die Römer waren immer darauf bedacht, alles so ein bisschen ruhig zu halten. Und für die Römer war es ein Unruhestifter, ein Rebell. Und ich glaube, ihnen war es dann auch nicht unangenehm, dass der weg musste. Also das sind die Fragen nach dem Warum. Vielleicht gibt es aber auch eine göttliche Sicht des Ganzen. Und davon bin ich als Christ natürlich überzeugt. Und dann sind wir eher bei der Frage, Wozu musste Jesus sterben? Was ist der höhere Sinn des Ganzen? Wozu musste er sterben? Und dafür habe ich uns einen Predigttext heute mitgebracht aus dem Johannesevangelium und bindet so ein bisschen das zusammen. Wir haben eben nochmal das Gleichnis von dem Weinstock gehört, was wir auch in den Bibelstunden teilweise hatten. Und hier ein Text vor der Passion im Johannesevangelium, wo Jesus eigentlich eine Antwort gibt auf die Frage, wozu? Da heißt es Johannes 12, Abvers 22, es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Ihr merkt hinten raus, kein ganz leichter Text so für diese Zeit, aber wir werden dem, hoffe ich, noch mal so ein kleines bisschen näher kommen. Ich habe als erstes mal einen ganz einfachen Gedanken gebracht, habe hier auch so ein kleines Bild dazu, das Bild der Frucht und Jesus. Jesus nimmt ja hier das Bild von einem Weizenkorn. Habt ihr vielleicht alle vor Augen, so ein kleines Körnlein, das in die Erde gelegt wird, also das ausgesät wird, damit etwas Neues, etwas Größeres draus wächst. Also das war wohl damals tatsächlich so die Vorstellung, man war biologisch noch gar nicht so ganz weit gebildet, dass tatsächlich so ein Same, wenn der so in die Erde kommt, dass der erstmal kaputt geht, das hat man wohl beobachtet, dass der aufbricht. Und ich sag mal, diese Schale, die ist dann auch relativ nutzlos, die vergammelt. Also dieses Korn erstirbt quasi, damit dann ein neuer Keimling entsteht und eine Ähre mit viel Frucht obendran. Das hat man wohl damals so auch beobachtet. Ein Korn muss in die Erde und sterben. Und Jesus gebraucht das Bild natürlich jetzt erstmal auch, wir sind hier kurz vor der Passion, wir haben das gelernt in den Bibelstunden, Johannes 13 haben wir dann gelesen, wo das mit der Fußwaschung und dem letzten Abendmahl dann beginnt, wo Jesus seinen Weg zum Kreuz geht. Aber hier wird in der Tat ja etwas zu dem Wozu gesagt, wozu muss Jesus sterben? Also hier wörtlich in die Erde gehen, sterben, damit etwas Neues entsteht, damit viel Frucht entsteht, so heißt es hier. Und ich denke, Johannes, der Schreiber hier, der hat das schon vor Augen, was alles dann entsteht, diese Frucht. Jesus muss sterben, damit viel Frucht entsteht, damit etwas Neues entsteht, damit Menschen in ihm den lebendigen Gott erkennen, wie das Johannes dann später auch weiter ausführt, so in den nächsten Kapiteln. Und ich denke, Johannes hat hier schon, er hat das Evangelium ja relativ spät geschrieben, auch schon vor Augen, wie verschiedene Gemeinden entstanden sind, wie so der Anfang der Mission entstanden ist und hat vielleicht sogar schon die weltweite Christenheit hier irgendwie vor Augen. Einer muss sterben, Jesus muss in die Erde gehen, damit etwas Neues wächst. Und dazu nimmt er hier das Bild von dem Samenkorn und der Frucht, die dann entsteht. Aber jetzt ist das hier natürlich kein besonders erfreuliches Bild, wenn wir das mal so übertragen. Und Jesus überträgt das ja auch weiter, dieses Bild. Und das ist schon ziemlich heftig, denn er sagt hier, man muss sterben und das Leben hassen, um das ewige Leben zu gewinnen. Das ist schon eine harte Aussage. Und vielleicht müssen wir uns diesen Gegensatz gleich nochmal klar machen, was das bedeutet, das Leben hassen. Ich meine, das hat Luther jetzt so übersetzt. Und das ewige Leben gewinnen. Und da stellt sich ja für uns dann auch nochmal so die Frage, ja, nicht nur warum lebe ich, sondern wozu lebe ich, auf was lebe ich hin? Was ist das Entscheidende nachher? Und ich möchte einfach diesen Vers, auch wenn er heftig ist, nochmal so ein bisschen betrachten. Hier heißt es, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Dann geht es weiter, wer mir dienen will, der folge mir nach. Also wenn wir das jetzt so lesen würden, ohne viele andere Bibelstellen, die es auch noch gibt, dann müssten wir sagen, ja, war Jesus denn einer, der das Leben so negativ gesehen hat? Hat Jesus das Leben so verneint, wie wir das hier lesen? Das Leben hassen? Und vielleicht helfen uns da an dieser Stelle doch nochmal so ein bisschen die griechischen Vokabeln, die ich ja mal lernen musste. Ich glaube, das hilft uns da so ein bisschen weiter, dass wir mal gucken, was steht da eigentlich. Und hier steht ein Wort für Leben, das kennen wir aus der Wissenschaft, hier steht das Wort Psyche. Und Psyche, ja, wir kennen das aus der Psychologie, heißt Seele und Leben, aber steht im Grunde eher für das Irdische, für das auf sich bedachte Leben. Paulus nimmt an einer anderen Stelle das Wort Fleisch dafür. Es gibt auch ein griechisches Wort, Sarx. Also auf dieser Ebene wird das, glaube ich, ein bisschen deutlicher. Also Jesus meint hier im Grunde ein Leben, das sich nur um sich dreht. Vielleicht so im Sinne ja, des Darwinismus oder so. Fressen, schlafen, fortpflanzen, das ist so der Sinn des Ganzen. Das ist vielleicht das, was Jesus hier meint, wo er sagt, das hat Luther auch so übersetzt, dass man hassen muss. Ich würde eher vielleicht sagen, dass man überwinden muss. Dagegen, was es zu erlangen gibt, das steht hier auch, ewiges Leben. Und ich sage es mal anders, ein Leben mit Ewigkeitswert. Und ich denke, das ist so der Unterschied. Es gibt ein Leben, das so auf hier und jetzt bedacht ist, auf unsere Bedürfnisse, auf Stillung der Bedürfnisse und ein Leben, das Ewigkeitswert hat, das auf Hoffnung ausgerichtet ist. Heute gibt es ja ein modernes Wort, das nachhaltig ist. Vielleicht kann man das hier sogar so sagen, ein Leben, das nachhaltig ist. Und ich stelle mal hier auch nochmal so die ganz persönliche Frage, hat mein Leben Ewigkeitswert? Ich denke, das ist so eine Frage, wo wir vielleicht fragen, wozu lebe ich? Und wenn wir so mal auf unser Leben zurückblicken, ich habe das früher so in der Jugendarbeit öfter mal gemacht, dass ich so, wenn ich das Thema Leben und Tod behandelt habe, dass wir dann überlegt haben, ja, was möchtest du denn, was mal auf deinem Grabstein steht? Das ist vielleicht ein bisschen makaber, aber da kommt man eigentlich zu relativ elementaren Fragen. Oder was möchte ich, dass mal in einer Beerdigungsrede über mich gesagt wird? Also da kommen wir dieser Frage vielleicht schon näher, der Frage nach dem Wozu. Und ich gehe da nachher nochmal so ein bisschen drauf ein. Und ich denke, jetzt ist das Entscheidende, wir brauchen eigentlich sowas wie eine Brücke von diesem, ja, ich sag mal so, von diesem irdischen Leben hin zu dem Leben, das Ewigkeitswert hat. Und Jesus benennt diese Brücke hier und er sagt hier im Grunde, das ist Nachfolge. Das wird ja hier genannt. Ne? Also die Brücke von diesem ich-bestimmten Leben hin zu einem Leben, das Frucht bringt, das Ewigkeitswert hat, heißt hier im Grunde Nachfolge. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Aber das dürfen wir jetzt auch gerade diesen Satz, den dürfen wir hier jetzt nicht missverstehen, auch das, was hier so steht. Es gibt ja so auch die Sichtweise, naja, dieses Leben ist ein Jammertal und ich muss mich jetzt moralisch gut benehmen und ordentlich anstrengen, dann bekomme ich nachher als Lohn das ewige Leben. Das ist hier nicht gemeint. Also ich bin der Überzeugung, Jesus ist kein Lebensverneiner, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, sondern ein Lebensbejaher. Und auch Gott ist ein Freund des Lebens. Gott hat uns das Leben geschenkt als ein sehr wertvolles Geschenk. Und manche setzen sich auch für ungeborenes Leben ein, weil sie einfach auch sagen, ja, das ist schon wertvoll. Und sobald Leben beginnt, ist es etwas sehr Wertvolles. Und wir fangen eigentlich an, das Leben wegzuwerfen, wenn wir die Welt nur als negativ sehen. Oder auch wenn wir das Leben nur negativ sehen als eine Durchgangsstation zum ewigen Leben. Ich glaube auch, dass das Schönste noch kommt, aber ich bin auch davon überzeugt, dass Gott uns dieses Schönste nicht vorenthalten will. Dass es schon jetzt hineinstrahlen kann, auch in unser Leben. Gott hält uns nicht das Schöne so lange vor, bis wir mal irgendwann in der Ewigkeit sind und bis dahin ist es ein Jammertal. Das ist, glaube ich, ein falsches Gottesbild und auch ein falsches Bild vom Leben, das Gott uns geschenkt hat. Dazu ist es zu wertvoll. Und Jesus hat das sicherlich anders gemeint. Er sagt an einer Stelle, wer den Vater hat, der hat schon das ewige Leben. Da gibt es mehrere Stellen, die das so ausdrücken, dass wir eigentlich schon im Hier und Jetzt, dass das ewige Leben eigentlich schon jetzt beginnt und natürlich nachher irgendwann in der Ewigkeit weitergeht. Und da gibt es ein schönes Fremdwort. Also das habe ich mit meinem Freund Fossi ein bisschen gemeinsam. Wir lieben Fremdworte und manchmal betteln wir uns auch so ein bisschen damit. Und ich habe neulich ein Fremdwort gehabt, das er noch nicht kannte. Ihr habt ja vielleicht mal gehört, dass er tatsächlich ein Fremdwörter-Duden von A bis Z durchgelesen hat. Es gibt da ein Fremdwort für dieses, dass wir schon jetzt was haben, was aber nachher noch kommt. Und das nennt sich in der Theologie präsentische Eschatologie. Ist das nicht ein tolles Wort? Braucht ihr euch aber nicht merken. Aber präsentisch heißt, wir haben das schon jetzt, Präsens, Gegenwart. Eschatologie ist eigentlich die Lehre von den Dingen, die noch kommen werden. Also wir haben schon etwas von dem, was noch kommen wird, wenn wir jetzt unser Leben auf Jesus ausrichten, wenn wir uns jetzt an Jesus binden, der selbst als Samenkorn in die Erde ging und stirbt und dann wahnsinnig viel Frucht bringt. Und etwas strahlt davon jetzt in dieser Welt schon aus. Und ich denke, Johannes hat hier tatsächlich die Gemeinden und auch vielleicht schon die weltweite Kirche vor Augen, die entstehen wird. Und das ist das Neue. Es ist so wie ein Schon und noch nicht. Also wir haben schon etwas, aber es ist noch nicht voll da. Und wenn wir so die Nachrichten in diesen Tagen sehen, da merken wir ganz viel von diesem noch nicht. Wir sind noch nicht in der Herrlichkeit, wir sind noch nicht in der Ewigkeit. Aber es gibt auch ein Schon. Und dieses Schon, das können wir in Anspruch nehmen. Mein Leben kann jetzt schon Ewigkeitswert bekommen und nachhaltig werden und Frucht bringen. Das ist ja auch eine dieser Fragen heute. Und Jesus sagt hier, indem wir dienen und nachfolgen. Aber eben nicht in dem falschen Sinn, nicht, dass wir so das Leben verkennen. Und da möchte ich jetzt nochmal mit zwei Sichtweisen aufräumen, mit zwei Missverständnissen, wie man so das Leben auch verstehen kann. Es gibt, denke ich, zwei Missverständnisse. Das eine haben wir schon so ein bisschen gestreift. Das ist so vielleicht das Missverständnis, ja, richtiges Leben, wahres Leben bedeutet, dass ich satt und zufrieden bin. Weiß nicht, ob das wirklich befriedigend ist, aber für manche ist es ein hohes Ziel und ein Wert im Leben, dass wir einfach schön satt und zufrieden sind, dass wir es bequem haben. Am bequemsten wäre es dann vielleicht sogar alleine, dann stört mich keiner. Da brauche ich mich auch nicht reiben oder auseinandersetzen. Am besten vielleicht einschanzen, verriegeln, Fernseher an, Chips und Bier oder Cola und keinen Menschen sehen, satt und zufrieden. Ihr Lieben, das ist ein Samenkorn, das alleine ist. Das ist das, was Jesus hier meint, das Samenkorn, das alleine bleibt, das keine Frucht bringt, das nicht eingesenkt ist in den Lebensraum, für den es eigentlich bestimmt ist, wo es aufgehen kann. Darum geht es ja hier auch in diesem Beispiel, ein Halm zu werden, Frucht zu bringen. Und hier heißt es in unserem Text, wenn das Samenkorn nicht in die Erde geht, dann bleibt es allein. Und das wäre vielleicht so das erste Missverständnis, wenn sich alles nur um die Frage dreht, wie ist es bequem, wie ist es schön, wie werde ich satt und zufrieden? Und diese Frage, wenn man sie ins Extreme weiterführt, kann tatsächlich auch in Isolation führen. Das kann man übrigens auch ganz fromm verpacken, ne? Indem ich mir nur meine frommen Wahrheiten, mich darin wälze und meinen Bibel-TV anschaue und gar nicht mehr sonst irgendwelche anderen Dinge mache oder vielleicht von einer Gemeindeaktivität zur anderen laufe. Das ist auch so, vielleicht ein bisschen fromm verpackt, aber ein Samenkorn, das eigentlich alleine bleibt. Und ich habe mir manchmal schon gewünscht, ich meine, wir haben ja hier selber schon mal einen Bibel-TV-Gottesdienst gemacht und da habe ich es auch nicht gesagt. Aber eigentlich warte ich immer drauf, dass ein Prediger im Bibel-TV sagt, so, jetzt habt ihr genug gehört, schaltet mal bitte ab und geht mal raus zu eurem Nachbarn. Habe ich noch nicht gehört. Ich habe mich selbst auch nicht getraut, das zu sagen. Ich weiß auch nicht, ob das durchgegangen wäre, aber das ist auch das Samenkorn, das alleine bleibt. Auch da geht nichts auf. Das Samenkorn, das nicht in seinen fruchtbaren Boden gesenkt ist, in die Erde. Ist ja vielleicht sogar ein Bild, ne? Jesus kommt in die Erde, Jesus kommt auf diese Welt, sogar bis in den Tod. Aber das wäre vielleicht so das erste Missverständnis, ja, wenn wir uns das vorstellen, Leben satt und zufrieden. Ja, ich habe da so eine Robbe, ich hatte kein schöneres Bild, aber die sieht ja so zufrieden aus, ne? Das andere, das Leben, genau das Gegenteil, auch ein Missverständnis. Das Leben ist dunkel und gefährlich. Und an jeder Ecke lauern irgendwelche Dinge, die uns in Versuchungen führen. Das ist gerade auch in besonders frommen Kreisen manchmal so eine Sichtweise. Das ist so die andere Gefahr, dass vielleicht auch die Frucht in meinem Leben schmälert, dass es dazu führt, dass ich mich zurückziehe. Weil ich denke, das ist ja so gefährlich alles da draußen. Und da passen natürlich so schöne Bibelverse rein, wie das vom breiten und dem schmalen Weg oder von dem Kreuz, das man auf sich nehmen muss. Die will ich nicht in Abrede stellen, aber mit diesem schmalen Weg ist Jesus gemeint. Da geht es gar nicht so sehr um moralische Dinge oder etwas. Aber ich sage mal, diese beiden Sichtweisen, die können vielleicht unser Leben schmälern oder die Frucht schmälern, ne? Dass ich einfach nur darauf achte, wie geht es mir, oder dass ich denke, ja, das Leben ist sowieso gefährlich, ich bleibe lieber zu Hause und, oder unter meinesgleichen, vielleicht sogar als religiöse Vorstellung. Ich denke, diese beiden Sichtweisen, die können Frucht schmälern. Und jetzt wollte ich nochmal positiv am Schluss sagen, wie denn vielleicht gute Frucht wachsen kann. Jesus spricht in diesem Bild ja zunächst von sich. Das ist uns auch deutlich geworden. Er ist das Weizenkorn, das in die Erde geht, das stirbt, damit viel Frucht entsteht. Und die Passionszeit, die betont natürlich auch so, ich sag mal so, diese dunkle Seite des Kreuzes, die ja durchaus auch da ist. Aber ich möchte gerne auch nochmal deutlich sagen, diese dunkle Seite, die gehört auf die Seite von Jesus. Er trägt diese Dunkelheit. Er trägt die Last der Welt. Er trägt die Schuld der Welt, die zwischen uns und Gott steht. Jesus trägt diese Dunkelheit, damit es bei uns im Leben hell werden kann. Und es wird sogar noch ganz deutlich und ganz plastisch in der Passionsgeschichte, denn es entsteht ja tatsächlich eine Dunkelheit. Es gibt eine Finsternis in dieser Zeit. Das ist wie eine Untermalung dessen, dass Jesus dort diese Dunkelheit trägt. Die muss ich nicht weitertragen in meinem Leben. Diese dunkle Seite, die liegt bei Jesus. Er hat alles auf sich genommen. Für ihn ist es dunkel geworden. Er hat am Kreuz gelitten, damit wir nicht mehr leiden müssen. Und Gott hat das sogar mit einer echten Finsternis noch untermalt. Er hat es getan, damit es bei uns hell werden kann. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht dieser Welt. Und dazu ist er ans Kreuz gegangen. Und ich finde, das ist auch eine wichtige Seite, die man vielleicht auch mal in der Passionszeit betrachten kann. Diese Finsternis, die endlich da ist. Und die nicht wir tragen müssen, sondern da wird es für Jesus erstmal finster. Und er sagt sogar, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für ihn wird es richtig dunkel, damit es für uns hell werden kann. Und ich bin auch überzeugt, nur so wird mein Leben auch einladend und sichtbar, wenn ich weiß, diese dunklen Seiten, die hat Jesus schon für mich getragen. Jesus ist das Licht, das in diese Welt gekommen ist und das auch mein Leben wieder erleuchten kann. Und so denke ich, Gott ist ein Liebhaber des Lebens, das habe ich eben schon gesagt. Und vielleicht ist das auch ein wichtiger Punkt an diesem Gleichnis, sich dieser Wahrheit zu öffnen. Gott ist ein Liebhaber des Lebens und Gott möchte, dass ich aufgehe. Das ist ja auch so ein schönes Wort, wir benutzen das ja auch, ne? Wenn wir sagen, darin geht der auf. Da haben wir meistens vor Augen, dass der irgendwie ein Hobby hat oder irgendwas, wo er richtig in seinem Element ist. Darin geht er auf. Aber Jesus meint hier mehr als nur ein Hobby oder irgendwie eine Lebensphase oder so, sondern er möchte, dass wir aufgehen, dass unser Leben aufgeht. Und das Gegenteil von aufgehen wäre ja verschließen. Er möchte, dass wir uns nicht verschließen, sondern dass wir uns öffnen dem Glauben gegenüber, der Wahrheit, dass Gott tatsächlich ein Liebhaber des Lebens ist, sich öffnen der Botschaft Jesu gegenüber, dass er diese Dunkelheit getragen hat, dass es hell werden kann, sich öffnen anderen Menschen gegenüber. Und Frucht heißt dann auch, dass ich etwas auch von dem gebe, was ich empfangen habe. Etwas kreativ zu sein, schöpferisch zu sein, etwas weiterzugeben. Und deshalb am Schluss vielleicht auch nochmal für uns alle die Frage, wozu lebst du? Was soll am Ende dabei rauskommen? Gott möchte, dass wir aufgehen und dass wir uns nicht verschließen. Und dann kommt die Frucht von ganz allein. Und hier heißt es viel Frucht. Amen.